Klimawandel, Ökostrom, globale Erwärmung, Biosphäre, Energiesparlampen, nimmt das Velo statt das Auto, zerstört die Bodenschätze, eine Kleidertauschparty veranstalten, Wasserknappheit, die Greta Thunberg, CO2-Emission, Kauf Bio, Abfalltrennung, Mehrwegtaschen oder Brauch Wäschnüsse anstatt Wäschpuffer, Gletscherschmelze, Smog, Biodiversität, Luftverschmutzung, Fairtrade, nimm Bachpulver als WC-Reiniger oder doch Olivenöl als Küchentischpolitur. Ich könnte noch weiterfahren, es gibt ganz viele Begriffe und Ideen rund zum Thema Umweltschutz. Daneben gibt es auch grosse oder grössere Veranstaltungen. Zum Beispiel hat die UNO die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gestartet oder ist dort dran. SRF hat ganz neu die Mission B. Da kann man so einen Quadratmeter Wiese kaufen für mehr Biodiversität, darum Mission B. Und vorletzten Freitag sind in über 120 Ländern 1,6 Millionen Leute auf die Strasse demonstrieren für eine bessere Klimapolitik. Und ist nicht auch gerade zu lange noch kürzlich ein Laden aufgegangen, wo man alle Nahrungsmittel ohne Verpackung kaufen kann, dass man weniger Plastikmüll produziert? Irgendwie kommen wir diesem Thema nicht aus dem Weg. Es ist in der Gesellschaft unglaublich aktuell und es ist fast nicht möglich, dass es einem nicht betrifft. Ich glaube auch, ihr macht alle ein bisschen etwas für die Umwelt, weil ich denke nicht, dass es jemanden von hier gibt, der zum Beispiel noch nie eine Tasche zweimal hat gebraucht. Und das ist ja eigentlich schon der Gedanke, oder man schießt es nicht fort, man braucht es. Ein zweites Mal. Mir ist aber aufgefallen, das Thema Umweltschutz, das bringen wir irgendwie nie mit dem Glauben in Verbindung. Oder das ist so, die so grün sind, die machen es und die sollen doch das dürfen. Aber jeder muss ja für sich selber entscheiden, ist das etwas, was mir auch angeht, mir persönlich, soll ich da etwas dafür machen oder nicht? Mit dem Glauben wird es äußerst selten in Verbindung gebracht. Ich habe noch nie eine Predigt zum Thema Umweltschutz gehört. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Es wäre schön, wenn, aber... Darum habe ich mich am IGW mit dieser Frage beschäftigt. Ich schreibe im Moment meine Abschlussarbeit dort und wollte herausfinden, hat der Umweltschutz einen Zusammenhang mit dem Glauben? Was sagt die Bibel über das? Gibt es Aussagen in der Bibel, die zum Thema Umwelt sprechen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um. In dieser Arbeit habe ich mich ganz viele Stunden schon mit diesem Thema befasst, unzählige, gefühlte unzählige Bücher gelesen dazu und ich probiere die Erkenntnis daraus in zwei Predigen reinzupacken. Heute geht es um die Frage, was denkt Gott über die Erde, über die Umwelt, über die Schöpfung? Heute wird es eher ein bisschen theoretisch, also biblische Grundlage. Und nächstes Mal wird es ein bisschen praktischer. Dann schauen wir an, das ist nächsten Sonntag, kommt der zweite Teil, wo wir anschauen, was ist denn die Rolle des Menschen in dieser ganzen Erde. Was hat Gott einem Menschen für eine Rolle gegeben? Was heisst das konkret für unseren Alltag? Wenn es also heute ein bisschen zu trocken oder ein bisschen zu theoretisch ist, musst du einfach nächste Woche noch einmal kommen. Genau. Bevor ich starte, noch zwei Sachen zur Klärung. Es gibt verschiedene Wörter, die man brauchen kann. Umwelt oder Welt oder Erde oder Schöpfung. Wenn ich die Wörter brauche, meine ich immer das Gleiche. All das, was Gott hat geschaffen. Alles, was Gott hat geschaffen. Das heisst, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen, der Himmel, das Universum, das Klima, das Wetter und so weiter. Das gehört alles dazu, wenn ich sage die Schöpfung oder die Erde. Und ich habe in meiner Arbeit ganz viele Bibelstellen gesammelt, mehr als 130 waren, die etwas sagen zum Umgang mit der vom Umgang von Menschen mit der Erde. Und ich bringe nächste Woche eine Übersicht mit allen Bibelstellen. Ihr habt heute kein Predigtblatt, es kommt nächste Woche alles gesammelt mit allen Bibelstellen, auch die ich heute nicht erwähne. Es wäre viel zu viel, um sie alle erwähnen. Genau. Jetzt also zur Frage, was denkt Gott über die Erde? Und es gibt nur einen Ort, wo wir anfangen können, wenn wir das herausfinden wollen. Und das ist die Erschaffung der Erde. Wo sonst könnten wir schauen, was denkt Gott über die Erde als an dem Punkt, wo er sie geschaffen hat. 1. Mose 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich denke, den meisten von euch ist bewusst, dass die Erde in 7 Tagen geschaffen wird und dass Gott immer am Abend zurückschaut auf das, was er geschaffen hat und immer sagt, es ist gut. Schon nur in dieser Aussage, es ist gut, finden wir doch etwas, das uns sagt, was Gott über die Erde denkt. Er findet sie nämlich gut, genauso wie er sie hat gemacht. Nichts von dem, was Gott hat geschaffen hat, ist überflüssig. Er schaut nicht zurück und denkt, ah, das hat es jetzt eigentlich nicht gebraucht. Oder das Tierli ist eigentlich eher klein. Das hat eigentlich keinen Nutzen. Auch wenn wir das vielleicht manchmal denken, zum Beispiel bei den Muggen oder bei den Fliegen, fragen wir manchmal schon, was der Nutzen ist. Aber Gott schaut nicht zurück und denkt, ah, das ist eigentlich, hätte ich nicht gebraucht. Alles, was geschaffen ist, jedes Tier, jedes Pflänzli, hat seinen Wert schon nur in dem, dass Gott sagt, ich will es so arbeiten, genau so. Alles ist gut. Alles ist gut und wenn es Gott geschafft hat, ist schon alles vollkommen. Natürlich ist nach dem Sündenfall nicht mehr alles vollkommen, sowohl unter den Menschen nicht, wie auch in der Schöpfung nicht. Aber dann, wo es Gott hat geschaffen hat, war alles vollkommen gewesen. Und der Sündenfall ändert nichts daran, dass Gott das wollte und dass es sein Wert in dem hat, dass es einfach geschaffen ist. Übrigens hat es auch im Neuen Testament Stellen, die sagen, alles ist gut. Es hört nicht einfach bei Schöpfungen auf. Zum Beispiel im 1. Timotheus 4, Vers 4 lesen wir auch, die gesamte Schöpfung ist gut. Es wird wie bestätigt, das aus dem Alten Testament. Wir Menschen denken manchmal so, die Erde ist einfach so ein bisschen für uns Menschen da. Oder? Die Erde ist gut, weil wir können das Essen bekommen, wir können die Rohstoffe bekommen, für unsere Häuser zu bauen, für unsere Kleider zu machen. Und darum ist die Erde gut, oder? Weil sie ist da, damit es uns gut geht, damit wir es brauchen können. Aber was ich schon nur bei dieser Schöpfungsgeschichte habe gelernt habe, ist, dass es eben nicht so ist. Die Schöpfung hat ohne Wert, unabhängig vom Mensch. Die Schöpfung ist wertvoll, weil sie Gott wollte und nicht, weil sie den Menschen dient. Wir tun manchmal so das Spirituelle oder das Geistliche oder der Glaube eben so trennen von dem Natürlichen. Oder wir sagen, der Mensch ist das Oberste oder Gott ist das Oberste und dann kommt der Mensch. Und darum ist so die Verbindung zu Gott, das Geistliche ist alles wichtig und das Nicht-Geistliche, alles Materielle, das ist weniger wichtig. Oder das dient nur am anderen. Wenn die Schöpfung dazu dient, dass sie Gott erkennen kann, dann ist sie gut, aber die Schöpfung an sich... Oder es geht häufig, wie wir das so trennen, zwischen dem Guten, Geistlichen und zwischen dem Bösen, Materiellen. Das machen wir auch mit unserem Körper manchmal. Oder? Das ist so... Die geistliche Verbindung ist gut, aber das Irdische ist so eher das Böse. Und ich glaube, es kommt auch von dort, dass man die Umwelt Schutz nicht unbedingt in Zusammenhang bringt mit dem Glauben. Aber das, was ich hier habe gelernt, schon nur rein in dieser Schöpfungsgeschichte, ist, dass man das nicht darf. Natürlich ist das Geistliche wichtig, aber das Materielle ist nicht einfach grundsätzlich schlecht, sondern Gott sagt, es ist grundsätzlich sehr gut. Darum müssen vielleicht wir Menschen manchmal so ein bisschen oben ankommen. Es gibt noch andere Stellen, die zeigen, dass wir Menschen vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie wir es manchmal meinen. Dass wir vielleicht ein bisschen vom höheren Ross müssen oben runterkommen. Zum Beispiel hat der Mensch keinen eigenen Schöpfungstag. Wenn man die Schöpfungsgeschichte genau anschaut, sieht man, oder die Fische bekommen einen eigenen Tag. Und die Vögel bekommen einen eigenen Tag. Und die Sterne bekommen einen eigenen Tag. Aber der Mensch, ja, der Mensch, der teilt sich den Schöpfungstag mit den Landtieren. Das ist jetzt schon nicht unbedingt das, was wir gerne hätten gehört, weil wir sind doch eben der Mensch, wir sind doch eben oben dran, oder? Aber wir teilen uns den Tag. Und am Tag, am sechsten Tag, wo Gott zurückschaut auf das, was er geschaffen hat, heisst es doch, es ist sehr gut. Sonst steht immer, es ist gut. Und dann steht, es ist sehr gut. Und bis ich mich genauer damit befasst habe, ich immer so das Gefühl gehabt, das geht die Menschen an. Oder so, die Fische sind gut und die Sterne sind gut, aber der Mensch ist sehr gut. Aber so, ich muss mich enttäuschen, steht es leider nicht. Es steht, Gott schaut auf die ganze Schöpfung und sagt, es ist sehr gut. Der Mensch bekommt nicht einmal ein eigenes, er ist gut, sondern alles zusammen ist sehr gut. Und am Ende, was kommt am Ende von Schöpfungsgeschichte? Wir haben doch manchmal so das Gefühl, der Mensch ist so das Pünktchen auf dem I noch oder so. Die Krone von Schöpfung. Auch das stimmt leider nicht. Was ist am letzten Tag? Die Ruhe. Die Ruhe von Gott oder das auch die Ruhe in Gott ist die Krone von Schöpfung, nicht der Mensch. Das lässt mich fragen oder bringt mich zum Nachdenken, ob wir Menschen mit unserem Verhalten die Ruhe an Schöpfung gönnen oder ihr auch zugestehen. Oder ob unser Verhalten, unser Umgang mit der Erde vielleicht die Ruhe in Gott stillt, die sie eigentlich verdient hat und die Krone von Schöpfung wäre. Wir schauen noch andere Texte jetzt an aus der Bibel. Bis jetzt war es nur 1. Mose. Was sagt sonst die Bibel noch zum Umgang der Menschen mit der Schöpfung? Durch das, dass alles von Gott ist geschaffen wurde, steckt auch in jedem Erschaffenen ein Stück von Gott drin. So wie wir manchmal das Beispiel brauchen, dass Jesus in uns wohnt und darum wir Jesus widerspiegeln und die Leute in uns können Jesus erkennen. Genauso ist es so mit der Schöpfung. Gott hat es geschaffen und wohnt in der Schöpfung. Er hat seine Liebe und sein Wesen darin hineingesteckt. In Römer 1, Vers 20 lesen wir: Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Mit Werk ist hier die ganze Schöpfung gemeint. Und ist das nicht erstaunlich? Ein unsichtbarer Gott steht hier, wird sichtbar. Er wird sichtbar in der Schöpfung, weil er einen Teil von seinem Wesen hat in die Schöpfung hineingelegt. Gott wird sichtbar in den Tieren, in den Pflanzen, in den Sternen, im Wind und in den Bergen, in der ganzen Schöpfung. Zeigt Gott, wer er ist. Und ich muss sagen, ich bin Gott so schon ein paar Mal begegnet. Zum Beispiel bin ich gerade vorgestern, am Freitagabend, mit ein paar Freunden in Gebuwald ein Feuer machen. Wir haben einfach ein gefeuert und sich ein gesehen, haben blödelt und haben Sterne und den Mond geschaut. Und beim Zurückfahren haben wir so zueinander gesagt, es war echt ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Und irgendwie ist aus dem heraus so wie das Gefühl gekommen, das Leben ist einfach schön. Natürlich ist es nicht schön, aber in dem Moment haben wir wie das Gefühl gehabt, das Leben ist echt schön. Und mir ist dann bewusst worden, Ich glaube, das ist, weil wir an diesem Abend ein Stück von Gott haben gesehen. Gott hat sich sichtbar gemacht. Im wunderschönen Mond, über den Tannenwipfeln und in der unzählbaren Anzahl von Sternen. Vielleicht in der Ehrfurcht vor dem dunklen, finsteren Wald. Oder im Glühen von den Funken vom Feuer. Ich glaube, dort hat Gott sich uns gezeigt. Ich glaube, das ist das, was er gemacht hat, dass wir gefunden haben. Es ist echt so schön, weil wir ein Stück Gott haben gesehen. Er macht sich sichtbar. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, steht im Psalm 19. Ich glaube, das ist das, was wir immer wieder erleben können. Nicht nur im Himmel, sondern auch in der ganzen Schöpfung. Gott ist in Schöpfung erkennbar, aber nicht nur das. Er braucht sie auch als sein Instrument. Ich möchte zwei Beispiele sagen, wie Gott die Schöpfung braucht, für einen Menschen etwas klar zu machen. Das eine ist der Jona. Gott braucht einen Sturm, für den Jona zur Umkehr zu bewegen. Sturm als ein Teil von seiner Schöpfung. Und wer rettet der Jona? Was braucht Gott, für Jona zu retten? Ein Fisch. Das zweite ist der Hiob. Der Hiob wird einmal von Gott aufgefordert, das Vieh, die Vögel, die Fische und die Erde nach Gott zu befragen und auf ihre Antwort zu warten. Gott schickt ihn in die Natur, in die Schöpfung und sagt, such dort, ich gebe dir durch das eine Antwort. Und in seiner tiefsten Stunde, in seiner dunkelsten Stunde, wo er alles hat verloren, der Hiob, führt Gott ihn in die Wildnis. Und in der Wildnis zeigt er ihm ganz viele Elemente aus der Schöpfung. Meer, Sterne, Löwen, Büffel, Strauss und noch weiss ich nicht was als andere Tiere. Und am Schluss sagt der Hiob, Herr, jetzt erkenne ich, dass dir nichts unmöglich ist. Vorher habe ich dich nur vom Hören sagen gekannt, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der Hiob sagt, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen, nicht weil Gott ihm erschienen ist, sondern weil Gott ihm die ganze Schöpfung hat gezeigt und der Hiob Gott dort drin hat erkennen. Wir müssen hier aufpassen, wenn ich sage, Gott ist in der Schöpfung, heisst es nicht, die Schöpfung ist Gott. Es ist nicht der Baum, den wir anbeten, es ist auch nicht der Büffel oder der Fisch oder die Sterne. Die sind nicht Gott, aber Gott ist dort in und braucht die, um zu uns zu reden und für sich erkennbar zu machen. Es gibt einen Theologen, der heisst Dave Buckles, der hat mal gesagt, die Schöpfung ist nicht Gott, aber sie ist Gottes grösster Evangelist. Evangelisten sind sonst für mich so die Menschen, die auf die Strasse gehen und von Jesus erzählen, oder? Er sagt, die Schöpfung ist Gottes grösster Evangelist, weil am meisten von Gott in Schöpfung erkennbar ist. Wo hier bringt mich das zum Überlegen, wie gehen wir mit dieser Schöpfung um? Wo handle ich so, dass vielleicht ein Teil von Schöpfung nicht mehr reden kann? Wo wird ein Teil von Schöpfung zerstört? Und es hat gar nicht die Möglichkeit, von Gott zu erzählen. Zum Beispiel gerade im Hinblick auf die Ausrottung von Tieren oder Pflanzenarten oder auch zum Beispiel ihre Gletscherschmelze, finde ich diese Frage ziemlich berechtigt. Bis jetzt also, die Schöpfung ist gut und wertvoll. Gott ist in Schöpfung gegenwärtig und braucht sie, für sich zu zeigen. Wir schauen noch weiter. Die Bibel ist voll Versen, die bezeugt, dass Gott sich auch nach der Erschaffung der Erde noch um sie kümmert. Es ist nicht so, dass Gott einfach die Erde geschaffen und gesagt hat, jetzt ist sie sich selber überlassen. Es gibt ganz viele Versen, vor allem in den Psalmen, aber nicht nur, die zeigen, wie sich Gott kümmert. Es steht, dass es Gott regnen lässt, sogar auf unbewohntem Land. Dort, wo keine Menschen und keine Tiere wohnen, die das Essen bräuchten. Auch dort lässt es Gott regnen. Er schaut, dass Blumen und Gräser wachsen. Er lässt die Sonne aufgehen und er kümmert sich um die Tiere. Wir haben heute schon einen Ausschnitt aus dem Psalm 104 gehört von Sarah. Der ist voll von Hinweisen darauf, was Gott über die Schöpfung denkt. Wir lesen dort: Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit zu essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Das ist so ein Vers, der als Beispiel zeigt, dass Gott sich aktiv um die Schöpfung kümmert. Er ist der, der dir und das ganze Land versorgt. Im gleichen Psalm hat es übrigens sogar einen Vers, dass Gott dir oder einige Tiere hat einfach erschaffen, für dass er mit ihnen spielen kann. Das habe ich auch nicht gewusst. Vorher war schon neu. Gott hat echt Freude an den Tieren und spielt mit ihnen. Darum hat er Teil geschaffen. Vielleicht ist ja das der Sinn von Mucke, wer weiß. Gott hat ein riesiges Anliegen, dass es allem in der Schöpfung gut geht. Er liebt die Schöpfung und will, dass es der Schöpfung gut geht. Es gibt eine Stelle in der Geschichte von Jona, ganz am Ende von Jona, die mich auch sehr erstaunt hat. Das habe ich auch nicht gewusst vorher. Ist ja der Jona so sauer, weil er eigentlich will, dass jetzt die Stadt zerstört wird. Oder jetzt hat er das alles auf sich genommen und er sagt Gott, er will jetzt das gleich nicht zerstören. Und als der Jona so sauer ist, sagt ihm Gott, nein, er wird, Gott sagt ihm, ich wäre traurig, weil die Menschen und Tiere würden zerstört werden. Gott sagt dort, ich wäre nicht nur traurig um alle Menschen, die dort verloren gingen, sondern er würde auch trauern um die Tiere. Und das zeigt mir auch so das Anliegen, das Gott hat, nicht nur für Menschen, natürlich für einen Menschen, aber nicht nur für Menschen, sondern für die ganze Schöpfung. Das führt mich zum letzten Punkt. Ich glaube, in diesem Abschnitt von Jona und auch in vielen anderen Stellen in der Bibel wird gezeigt, dass Gott nicht nur die Erde liebt, sondern dass er sie auch möchte retten. Ich glaube, Gott möchte am Ende der Zeit, nach dem letzten Gericht, wenn die Menschen, wenn die Gläubigen gerettet werden, möchte Gott auch die Erde mitretten. Es gibt ganz verschiedene Versen, die mich zu dieser Überzeugung bringen. Und ich kann es nicht ganz ausführen, das wäre eine eigene Predigt. Ich probiere, so die wichtigsten Punkte dort daraus zu nehmen. Zum Beispiel lesen wir bei den Propheten im Alten Testament viel darüber, wie das zukünftige Friedensreich wird sein. Wir lesen zum Beispiel, dass die Berge und die Meer und die Wüste wird jubeln beim letzten Gericht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie jubeln würden, wenn sie einfach zerstört werden. Oder es gibt die Christen, die sagen, ah, ich muss mich gar nicht um die Erde kümmern, weil schon gleich kommt der Jesus zurück und dann wird die Erde sowieso zerstört. Aber hier sehe ich etwas anderes. Hier sehe ich, dass die Berge werden jubeln. Wir lesen, dass in der zukünftigen Welt Menschen werden Gärtner sein. Das kann ich mir auch schwer vorstellen, ohne die Schöpfung, ohne die Pflanzen. Im Noah gibt Gott ein Versprechen. Das, was wir uns meistens daran erinnern, ist, dass Gott verspricht, dass er nie mehr alle Menschen wird ausrotten, oder? Die Verheißung gilt übrigens auch den Tieren. Gott gibt dort, sagt nicht, die Menschen werde ich nie mehr ausrotten, sondern die Menschen und dir werde ich nie mehr ausrotten. Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Die Erde wird nicht einfach verflucht und zerstört, sie wird gerettet werden. Und der wichtigste Punkt in dieser Frage nach, was passiert denn in Zukunft mit der Erde, ist, wie könnte es anders sein, bei Jesus zu finden. In Kolosser 1,16 lesen wir, dass alles, die ganze Schöpfung durch und für Jesus ist geschaffen worden. Die ganze Schöpfung steht unter der Herrschaft von Jesus. Sie gehört ihm Und dann gibt es den Vers, den ich auch schon in 100 Predigen gehört habe, oder Inputs oder Veranstaltungen. Wer von euch kann Johannes 3,16 auswendig? Und dort steht, und Gott hat die Welt geliebt. Er hat seinen Sohn gesendet, weil er hat die Welt geliebt. Es steht nicht, Gott hat die Menschen geliebt, darum hat er seinen Sohn geschickt. Es steht, Gott hat die Welt geliebt. Das griechische Wort Kosmos, das dort gebraucht wird, meint das ganze Universum. Wir haben ja im Deutschen das Wort Kosmos, oder? Gott hat das ganze Universum geliebt, darum hat er Jesus geschickt, zur Erlösung vom ganzen Kosmos. Römer 8, 21 fasst es schön zusammen. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Zusammen mit dem Kind von Gott wird am Schluss die ganze Schöpfung von allem Schweren und von aller Not befreit und ewig gemacht. Was ich hier sehe, ich weiß nicht, wie die zukünftige Welt wird aussehen. Ich weiß nicht, wie das wird passieren, die Verwandlung von Erde in eine neue Erde. Ich glaube, das müssen wir auch gar nicht wissen. Was ich hier sehe, ist, dass sich Gott kümmert, dass die Erde, die ganze Schöpfung, alle Tiere, alle Pflanzen für Gott wichtig sind. Dass er sie liebt, genauso wie er uns Menschen liebt. Das ist also, was Gott über die Schöpfung denkt. Er findet sie gut. Er hat sie geschaffen und darum hat alles in Schöpfung seinen Wert und seinen Sinn. Gott macht sich der Schöpfung sichtbar. Er liebt sie und kümmert sich um sie. Er hat Erbarmen und will sie retten. Das ist das, was ich zusammenfassend darüber sagen kann, was Gott über die Schöpfung denkt. Und wenn ich das wenn ich das so zusammenfassend sehe, dann komme ich zum Schluss, ja, der Umweltschutz geht uns etwas an. Es geht uns etwas an als Christen. Und ja, ich würde schon nur nach dem sagen, die Sorge für die Umwelt ist ein Auftrag für uns als Christen. Das gehört für uns dazu in unseren Auftrag. Und dann kann ich nicht mehr einfach mein Leben so leben, vielleicht, wie ich es bis jetzt gelebt habe. Ich möchte euch gerne 3 Fragen mitgeben. Und die nächste Woche da sind, dann wird es eben darum gehen, was ist die Rolle von uns als Mensch? Jetzt, was sagt die Bibel zur Stellung des Menschen innerhalb dieser Schöpfung? Und was heisst das für uns? Aber ich gebe euch 3 Fragen mit, bis dann. Erkennst du Gott in Schöpfung? Such dir so Momente mit dir oder mit der Natur, mit dem Sternenhimmel, mit der Pflanze und lass Gott reden. Er wird sie brauchen, für sich dir zu zeigen. Und überleg dir auch, wo macht dein Verhalten Sachen, die du isst oder kaufst oder brauchst in deinem Alltag, wo macht dein Verhalten vielleicht einen Teil von dieser Schöpfung kaputt und lässt Gott dort nicht mehr sichtbar werden. 2. Frage, hast du auch Erbarmen mit der Schöpfung, wie Gott Erbarmen hat? Bettest du vielleicht manchmal für die Erlösung von Schöpfung, für die Wiederherstellung von all dem, was in der Schöpfung schon durch den Menschen kaputt gegangen ist? 3. Frage, wo drehst du zur Rettung von Schöpfung bei, ganz aktiv in deinem Alltag? Was machst du, für dass das, was kaputt gegangen ist, in Schöpfung wiederhergestellt wird oder dass zumindest nicht noch mehr kaputt geht? Nehmt die 3 Fragen mit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.